Querfunk. Mit Jérôme Brunel und heute mit einer Sondersendung zum Thema Thailand und mit dabei auch Urs Mansmann. Grüß dich, Urs.
Hallo.
Normalerweise bist du ja eigentlich so mehr der Fachmann fürs Technische bei uns im Podcast. Nicht immer, aber immer öfter. Du bist aber auch ein ausgewiesener Thailand-Experte. Kann man doch so sagen, oder?
Naja, ausgewiesener Experte ist vielleicht ein bisschen viel. Ich kenne mich dort aus. Ich fahre unheimlich gern dorthin und in den Nachbarländer, weil es einfach ein tolles Urlaubsland ist.
Wann hast du dieses Land für dich entdeckt?
Das habe ich so vor 12 Jahren für mich entdeckt. Ein Freund von mir ist dort beruflich hingekommen und hat mich mal eingeladen. Und da war ich begeistert und habe mich dann auch ein bisschen mehr mit dem Land und mit den Leuten dort auseinandergesetzt.
Kannst du dich noch daran erinnern, als du das allererste Mal in dieses Land gekommen bist, am Flughafen angekommen bist, war dann sofort die Begeisterung da oder kam das dann erst in den nächsten Tagen? Erinnerst du dich da noch dran?
Naja, es war erstmal Überwältigung, weil wenn man noch nie aus Europa draußen war oder noch nie aus einem europäisch geprägten Land, die USA sind ja auch für einen Europäer nicht wirklich fremd, und man kommt dann in ein Land mit einer komplett anderen Kultur, da ist man erstmal überwältigt. Ich habe es daran gemerkt, dass ich eine Woche dort war und das Gefühl hatte, ich hätte schon ein halbes Jahr dort verbracht.
Wie kam das?
Ja, das sind die vielen Eindrücke, die man dort verarbeiten muss. Man sieht unheimlich viel Neues, man lernt unheimlich viel Neues. Und je mehr Neues man lernt, desto weiter rückt die alte Heimat in die Ferne. Und mein beliebtester Spruch ist, wenn ich zurückkomme und die Leute fragen, wie war es, sage ich, gefühlte Urlaubszeit 1,5 Jahre.
Du hast inzwischen auch die Sprache gelernt. Finde ich jetzt auch ungewöhnlich, weil ich glaube, die ist nicht so ganz einfach.
Naja, die Sprache gelernt ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Ich kann mich verständlich machen und ich verstehe zumindest mal im 2. oder 3. Anlauf, wenn die Leute mir was erklären. Ich kann nach dem Weg fragen, ich kann über den Preis verhandeln, ich kann auch Smalltalk übers Wetter machen. Wenn es an Politik geht, dann wird es dann schon eng.
Wenn man nach Thailand gehen möchte, dann ist Gehen vielleicht nicht der richtige Weg nach Thailand zu Fuß. Mit dem Auto wahrscheinlich auch nicht. Am besten ist es wahrscheinlich mit dem Flugzeug, aber ist das wirklich der einzige Weg oder kann man auch mit dem Zug hinfahren?
Man kann mit dem Zug hinfahren, allerdings nicht bis ganz nach Thailand, sondern nur bis Hanoi, den Rest muss man dann mit dem Bus machen. Man kann mit der Transsibirischen Eisenbahn bis Peking fahren, man kann von Peking bis Hanoi fahren, dann ist man allerdings sehr, sehr lange unterwegs.
Wäre aber auch ein Abenteuer. Hast du aber nicht gemacht bisher, wahrscheinlich hast du immer den Flieger genommen, ne?
Ja, ich träume immer noch davon, das mal auf dem Landweg zu machen, auf die eine oder andere Weise. Hängt auch ein bisschen davon ab, ob ich jemanden finde, der dieses Wagnis mit mir zusammen eingehen möchte, weil allein macht das keinen Spaß.
Ja, vielleicht fahren wir mal zusammen. Also mit dem Flugzeug, muss man da bestimmte Dinge beachten? Wie kommt man da am günstigsten nach Thailand?
Ja, Bangkok ist ein riesen Drehkreuz. Die Flüge dorthin sind sehr, sehr günstig. Wenn man von Deutschland aus fliegt, ist es immer am günstigsten von Frankfurt aus. Auch wenn man in Norddeutschland wohnt, sollte man vielleicht doch mit dem Zug nach Frankfurt fahren, weil im Vergleich zu den Flügen, die beispielsweise von Berlin oder Hamburg oder so abgehen, spart man oft 100, 200 Euro. Frankfurt ist da erste Wahl. Und man kann auf den letzten Drücker buchen, man kann lange im Voraus buchen, man zahlt eigentlich immer ungefähr das Gleiche. Es gibt keinen wirklichen, ich habe bisher noch nicht festgestellt, dass es jetzt irgendwo einen Peak gibt, wo ich sage, ich muss unbedingt ein Jahr vorher oder 3 Monate vorher zuschlagen. Wenn man zu lange wartet, kann sein, dass es ein bisschen teurer wird. Man sollte nicht zu knapp an den Reisezeitpunkt den Flug planen.
Über welche Beträge reden wir da?
Na, im Moment kosten die Flüge so um die 650 Euro die günstigsten.
Das ist in der Tat relativ günstig. Du gehst ja nicht als Pauschalurlauber nach Thailand, wenn du nach Thailand gehst. Also da bräuchten wir nicht drüber sprechen, sondern du fliegst einfach hin und guckst mal, wo du unterkommst.
Ja, für die erste Nacht in Bangkok, wenn man dort Samstagabend ankommt, da kommen viele an, die fliegen Freitag hier weg und kommen Samstag in Bangkok an. Und das sind dann auch ganz viele, die in Bangkok nochmal übernachten, weil ihr Rückflug nach Europa am Sonntag geht. Und dann sind die Hotels gut ausgebucht. Also, wer Samstagabend in Bangkok ankommt, sollte vorher ein Hotel gebucht haben, für mindestens eine Nacht. Mir ist es schon passiert, ich habe das nicht gemacht, ich habe es verschludert und stand dann in Bangkok und habe dann echt kämpfen müssen, noch irgendwo ein Zimmer zu finden.
Sind die Hotels günstig in Bangkok?
Die sind günstig, es fängt an bei ungefähr 10 Euro pro Nacht. Und das ist akzeptabel. Also es ist jetzt nicht so, dass sich hier die Schaben im Bad tummeln oder so. Es ist sehr einfach, aber günstig, 10 Euro. Je mehr ich hinlege, desto besser wird das Hotel. Dort gilt ganz strikt die Devise, you get what you pay for. Wer 30 Euro oder 40 Euro ausgibt, kriegt auch ein viel, viel besseres Zimmer, als er es für 15 oder 20 Euro kriegen kann.
Wenn man da ankommt am Flughafen, muss man dann, wenn man also den Flughafen verlässt, Angst haben, dass man überfallen wird? Oder ist das eher ein sichereres Land? Jetzt mal erstmal in der Stadt.
Also in Bangkok ist es sehr, sehr sicher. Es gibt keine No-Go-Areas. Allerdings sollte man nicht das Hirn abschalten. Man wird mit Charme und um kleine Beträge betuppt, wenn man nicht aufpasst. Taxifahrer, die einen ausnehmen, die das Doppelte oder Dreifache für die Fahrt nehmen, was für deutsche Verhältnisse immer noch günstig ist. Deswegen merken es dann viele nicht. Solche Sachen passieren, aber dass man wirklich beraubt wird, das ist extrem selten. Das passiert, wenn dann in den Touristenhochburgen am Strand, also gefährlich ist Phuket, da gibt's so eine richtige Mafia aus Tuk-Tuk-Fahrern, die Leute ausnehmen. Auch die Motorbootvermieter sind dort sehr, sehr berüchtigt. Pattaya ist so ein heißes Pflaster, Koh Samui teilweise auch. Da muss man dann wirklich aufpassen. In Bangkok weniger, aber in dem Moment, wo man von diesen Touristenrennstrecken weg ist, ist Thailand komplett ungefährlich.
Du hast vorhin erzählt, du bist vor 12 Jahren das erste Mal dorthin gefahren. Fährst du jetzt jedes Jahr dorthin oder ist das eher unregelmäßig?
Nein, eher unregelmäßig. Ich fahre nicht jedes Jahr dorthin. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die ich vorhab. Ich fahre so alle 2 Jahre hin inzwischen. Am Anfang ein bisschen öfter, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran und ich fahre dann auch in andere Länder. Also ich benutze jetzt Thailand häufig als Sprungbrett für die Umgebung. Kambodscha ist ein sehr, sehr lohnendes Reiseziel. Laos ist ein lohnendes Reiseziel. Birma beispielsweise und Vietnam auch. Und alle Verbindungen dorthin führen letztendlich auch wieder über Bangkok.
In den 12 Jahren, die du das Land ja jetzt schon bereist hast, hat sich das Land da stark verändert?
Ja, es ist wohlhabender geworden. Also vor 12 Jahren war die Armut auf dem Land noch greifbar. Die ist inzwischen besser geworden. Da kehren inzwischen bessere Verhältnisse ein. Die Leute sind wohlhabender. Es ist hektischer geworden. Es ist professioneller geworden. Und es ist teurer geworden. Aber es ist für europäische Verhältnisse immer noch günstig.
Wie gehen die Menschen dort mit dir um, wenn du in Thailand reist? Sind das freundliche Menschen? Sind das gastfreundliche Menschen? Oder muss man da stärker auf die zugehen?
Wir sind unheimlich offen. Wenn man in Thailand Hilfe haben will, dann braucht man sich eigentlich nur hinzustellen und hilflos zu schauen. Dann kommt jemand und sagt, kann ich Ihnen helfen? Es ist tatsächlich so. Mhm. Wenn ich als Ausländer am Mochit, das ist der größte Busbahnhof in Bangkok, wenn ich dort auftauche, findet sich garantiert irgendjemand, der mir helfen will. Auch wenn ich ganz genau weiß, wo ich hin will, ist es unheimlich schwer, diesen hilfsbereiten Leuten aus dem Weg zu gehen. Ich weiß ja genau, was ich will. Und selbst wenn ich mit die dann auf Thailändisch anspreche, wollen sie es nicht glauben, dass ich keine Hilfe haben will und keine brauche. Und das sind nicht irgendwelche Schlepper, sondern das sind tatsächlich Leute, die einfach nur hilfsbereit sind, die selber zum Bus wollen und sagen, komm, ich nehme mich bei der Hand und zeig dir, wo es hier lang geht.
Gibt es da Unterschiede zwischen der Landbevölkerung und der Stadtbevölkerung? Ist das wirklich überall so?
Nein, in der Stadt ist es nicht mehr ganz so herzlich. Wenn ich aufs Land rauskomme, sind die Leute schon etwas offener in der Stadt. Wie in jeder Großstadt gibt es auch dort so einen gewissen Trend zur Anonymisierung, auch wenn der in Thailand mit den Großfamilien dort längst nicht so weit fortgeschritten ist wie bei uns.
Ich reise ja auch regelmäßig in ein asiatisches Land, nämlich nach China. Da habe ich festgestellt, dass China immer westlicher wird. Also da gibt es dann plötzlich McDonald's-Filialen, da wird plötzlich westliche Musik gehört. Gibt es so eine Entwicklung auch in Thailand?
Ja, neues Phänomen ist, dass es übergewichtige Kinder gibt. Das gab es früher nicht, weil die thailändische Küche eigentlich recht gesund und ausgewogen ist. Und jetzt mit dem Fast Food, das dort modern ist und im Verhältnis der thailändischen Küche irrsinnig teuer, das ist also kein Billigfutter dort, sondern sehr teures Essen, das führt auch zu Fehlernährung und da nehmen die Leute auch zu. Das war was vor 10 Jahren hat man noch fast gar nicht gesehen, das sehe ich jetzt immer öfter, dicke Kinder, allerdings immer noch in sehr geringer Zahl. Man muss das immer relativ sehen zu uns, also das Problem ist dort noch nicht so groß wie bei uns.
Also exakt die parallele Entwicklung wie in China.
Ja, wobei das Land schon seinen eigenen Charakter hat. Man muss sehen, Thailand ist niemals kolonialisiert gewesen. Die waren immer das Land der Freien. Ja. Die waren immer unabhängig. Es gab keine Kolonialmacht, die in Thailand geherrscht hat. Und deswegen haben die ihren ganz eigenen Charakter bewahrt und relativ wenig an ausländischen Sitten und Gebräuchen übernommen.
Wir haben ja gerade über das Essen gesprochen. Man kann ja hier in Deutschland thailändisch essen gehen. Man kann auch chinesisch essen gehen. Beim Chinesen weiß ich, das hat nicht wirklich viel damit zu tun, was ich in China bekomme zu essen. Ist es beim Thailänder genauso, dass ich, also wenn ich hier in Deutschland beim Thailänder esse, dass das auch nichts damit zu tun hat, was ich in Thailand tatsächlich essen kann?
Es ist ganz unterschiedlich. Ein gutes thailändisches Restaurant zeichnet sich dadurch aus, dass dort die in Deutschland lebenden Thailänder hingehen und sagen, das Essen ist gut. Es ist lustig, in Bangkok gibt es ein bei Touristen sehr beliebtes Restaurant, das heißt Cabbages and Condoms. Es heißt tatsächlich so, das heißt deswegen so, weil der Besitzer sein Geld mit Kohlköpfen und mit der Einführung von Kondomen verdient hat. Der hat übrigens dafür wahrscheinlich verhindert, dass schrecklich viele Leute an AIDS sterben in Thailand. Und dieses Restaurant ist bei Touristen sehr beliebt. Die sagen, die Küche sei fantastisch. Wenn man die Thailänder fragt, dann schütteln die sich und sagen, es sei überhaupt nicht schmackhaft, weil es ist nicht, Speise ist nicht gewürzt, es ist nicht scharf. Es ist für Touristen gezähmte Küche.
Das heißt, die thailändische Küche ist tatsächlich sehr, sehr scharf?
Sehr scharf ist eine Untertreibung.
Ist wirklich so.
Wenn ich dort bin bei Bekannten und die sagen mir, das kannst du nicht essen, dann kann ich das wirklich nicht essen. Und ich esse gerne scharf und ich esse sehr scharf, aber das ist wirklich nicht mehr genießbar. Also eine kleine Anekdote dazu. Ich war mit einem Freund unterwegs und ich hatte einen Straßenstand entdeckt, da gab es Som Tam. Som Tam ist ein grüner Papayasalat und der wird sauer angemacht. Und wird in einem Mörser zubereitet. Und wenn ich bestelle als Europäer, dann kriege ich gleich die entschärfte Variante. Und diese Variante, die war nicht so richtig entschärft, die war höllenscharf, immer noch. Und die Verkäuferin fragte dann, schmeckt's? Und ich sage, ja, es ist köstlich, aber es ist ein bisschen scharf. Und dann guckt sie mich ganz groß an und sagt, ich habe nur 2 Chilis reingemacht. Sagt sie, normalerweise sind 6 Chilis. Und dann habe ich gesagt, naja, na ist das so gewissermaßen der Kinderteller. Dann schüttelt sie den Kopf und sagt, nein, Kinder essen auch scharf 6 Chilis. Also ab 3 Jahren kann man das essen.
Okay, aber dann habe ich ja, wenn ich als Tourist nach Thailand komme und jetzt mal abseits der Wege, also der Trampelwege der Touristenreise, dann doch ein Essensproblem, oder nicht?
Das weiß jeder dort. Also man kriegt, als die wissen, dass Touristen nicht scharf essen können, egal wie abgelegen der Winkel ist, man kriegt immer irgendwas. Es ist ja nicht jedes Gericht scharf. Es gibt viele scharfe Gerichte, aber es gibt auch milde Gerichte. Man muss allerdings aufpassen, was man bestellt. Ich hatte da mal ein etwas unheimliches Erlebnis. Das war irgendwo auf dem flachen Land, ein Restaurant am Straßenrand und die hatten Seafood. Und ein Gericht hieß tanzende Krabben. Ich hatte das für metaphorisch gehalten, die haben noch gelebt. Mhm. Das heißt, ich habe sauer angemachte, lebendige Krabben serviert gekriegt. Sie waren aber ausgezeichnet.
Kann man das wirklich essen?
Man kann es essen. Es waren ganz kleine, durchsichtige, die man mit Schale essen konnte. Nee, in dem Moment hatte ich Hunger.
Also ich bin mal gar nicht weit von Thailand gewesen, nämlich auf Hainan, auf der Insel Hainan. Das ist ja eine chinesische Insel, so ungefähr auf der Höhe von Thailand. Und da konnte man sich den Fisch, den man verspeisen möchte, aus dem Aquarium aussuchen. Und das fand ich schon krass. Also da einen Fisch auszusuchen, wo man sozusagen das Todesurteil spricht für diesen Fisch und den dann gleich zu essen. Also ich fand das schon leicht befremdlich. Aber du?
Das ist normal in einem guten Seafood-Restaurant in Thailand. Da stehen große Aquarien. Also es sind dann die Seafood-Tempel, die richtig großen. Da liegt dann alles mögliche auf Eis, was noch lebt, schwimmt in großen Aquarien. Und da kann ich wirklich hingehen und sagen, hiervon hätte ich gern und davon. Allerdings ist auch dort, wenn ich dann dort einen Hummer essen will, er ist nicht ganz so teuer wie bei uns, aber er geht auch dort richtig ins Geld.
Ich habe die Erfahrung gemacht, in China, wenn ich dort essen gehe, ist das Essen zumeist sehr, sehr günstig. Ich vermute mal, in Thailand ist das für unsere Verhältnisse auch ziemlich günstig, oder?
Kommt drauf an, wo ich essen gehe. Westliches Essen ist ziemlich teuer und thailändisches Essen ist günstig, egal wo ich hingehe. Also es gibt dann schon ein paar Restaurants, wo es enorm teurer ist als in anderen, aber wenn ich bei normalen, bei gutbürgerlichen Restaurants bleibe, dann ist es günstig.
Du reist ja immer kreuz und quer durchs Land, nicht unbedingt da, wo andere Touristen reisen. Findet man dann immer Hotels oder kann man auch mal bei einer Familie unterkommen? Wie machst du das?
Naja, bei Familienunterkommen ist eher schwierig. Also bis man Leute so gut kennt, da vergeht viel Zeit. Man sucht ein Hotel. Man kann, wer wenig risikobereit ist, kann das vorher buchen. Die haben alle inzwischen Internet. Ich kann ins Internet gehen, kann nach Hotels suchen, kann dort anrufen. Die sprechen alle Englisch. Zumindest mal für die Hotelreservierung reicht's. Und kann mir mindestens an dem Tag, wo ich dorthin fahre, für den Abend ein Zimmer vorreservieren. Wenn ich geringes Risiko fahren will. Allerdings hat es einen Nachteil. Wenn ich dann gebucht habe, muss ich dieses Hotel nehmen und möglicherweise gefällt es mir nicht, denn am Telefon kann ich es mir nicht anschauen. Deswegen fahre ich eine andere Taktik. Ich fahre dorthin und schaue mir das Hotel an und wenn es mir gefällt, dann nehme ich es und wenn nicht, dann suche ich mir ein anderes.
Die Hotels, kann man die vergleichen mit Hotels bei uns oder ist dann doch der Standard ein bisschen anders, vermute ich mal?
Naja, ist ein bisschen geringer. Es gibt auch Hotels wie bei uns, also so Standardhotels, die dann auch ähnliche Preise kosten. Wenn man drunter geht, ist es dann der landestypische Standard, wobei die Thailänder darauf bestehen, dass es sauber ist. Das heißt, das Hotel, die Bettwäsche ist immer sauber, die Handtücher sind sauber. Im Bad sollte man allerdings nicht so genau in alle Winkel gucken.
Hast du da auch schon mal richtig schlechte Erfahrungen gemacht mit Hotels?
Ja, absolut. Das war der eine Hotelbesitzer, das war ein Hotelneubau, der hatte sich die Siphons gespart im Bad. Seither weiß ich, wie wichtig Siphons sind für die Geruchsvermeidung. Da zog dann wirklich aus der Kanalisation der Duft hoch und im Bad tummelten sich so ein paar Kakerlaken, die allerdings verschwanden, wenn man das Licht angemacht hat. Dort habe ich dann eine Nacht verbracht und habe dann ins Hotel gewechselt und habe das Licht im Bad brennen lassen die ganze Nacht.
Du musst ja nicht die Stromrechnung zahlen, insofern.
Ja, das ist auch nicht so viel, das war eine 40 Watt Birne. Aber es gibt dort kein Zimmer ohne Fernseher, weil es gibt auch keinen Haushalt in Thailand ohne Fernseher. Zumindest mal habe ich noch nie einen gesehen. Egal, wie arm die Hütte ist, ein Fernseher ist immer da.
Gut, aber davon habe ich halt nichts, wenn ich kein Thailändisch kann, oder? Kann ich da auch internationale Sender dann sehen?
Es gibt meistens ein, zwei internationale Sender. Es gibt auch mitunter die Deutsche Welle. CNN kommt sehr häufig, so ein paar Wirtschaftsnachrichten. Aber der Rest ist thailändisch. Sollte man sich trotzdem mal anschauen, denn es gibt einen sehr schönen Einblick in die Kultur. Insbesondere, wenn dort Geisterfilme kommen. Es ist erstaunlich.
Geisterfilme.
Thailänder haben eine fürchterliche Angst vor Geistern. Man sollte nie Witze über Geister machen. Selbst Akademiker erstarren dann noch und sagen, mach da keine Scherze drüber, das ist gefährlich. Die Geister sind machtvoll und man darf sich nicht über sie lustig machen.
Weißt du, woher das kommt?
Ja, das ist der Ursprung des Glaubenssystems dort. Mhm. Das ist ein animistischer Naturglaube an Geister in der Natur und Wasserschlangen und weiß nicht was. Und darüber hat man quasi den Buddhismus gestülpt. Und wenn ich sehe, was die Mönche so machen und tun, dann ist der Buddhismus nur ein bisschen Lack auf diesem Geisterglauben. In Wirklichkeit ist es ein Geisterglauben, der dort gelebt wird. Also es gibt vor jedem Haus beispielsweise ein Geisterhäuschen. Und dieses Geisterhäuschen, da gehen auch alle Leute hin und opfern. Da legt man mal ein paar Zigaretten hin, ein Fläschchen Schnaps, weil der Geist trinkt auch gerne was, ein bisschen was zu essen, ein paar Blumen. Das wird dort alles deponiert und verschwindet dann auf wundersame Weise. Was genau damit passiert, habe ich noch nicht ergründet. Das wollte mir auch niemand sagen. Ob das entsorgt wird oder ob es ein Bedürftiger holt, weiß ich nicht. Und das meinen die absolut ernst. Also das ist nicht irgendwie ein, man macht es nicht scherzhaft oder nur aus
Spaß und Dollerei.
Aus Spaß und Dollerei, sondern das ist ernsthaft gelebte Religiosität, wie wir es in Europa gar nicht mehr kennen. Und dann war ich irgendwo im Osten unterwegs und da standen dann zwei Häuschen vor jedem Haus. Eins war gelb, eins war blau. Und dann habe ich gefragt, was ist das? Dann haben sie gesagt, ja, eins ist für die Geister, eins ist für die Ahnen.
Wie muss ich mir diese Geisterhäuser vorstellen? Sind das so Miniaturhäuser, so wie ich sie von meiner elektrischen Eisenbahn kenne? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Miniaturausgaben von Tempelchen würde es am besten treffen. Die haben ein Spitzdach wie so ein Tempel und sind offen und beleuchtet nachts. Bunt beleuchtet, in knallbunten Farben gehalten und mit lauter bunten Gaben bestückt.
Wie machen die das dann in der Stadt? Ich meine, da wohnen sie ja, denke ich, auch mal in Wohnungen. Da hat man ja keinen Platz für sowas.
Doch, vor dem Mietshaus steht ein Geisterhäuschen. Und weil das Haus groß ist, ist es entsprechend größer. Das ist der Platz, wo die Geister hinkommen, die man ja durch den Hausbau vertrieben hat. Also so gewissermaßen eine Ausgleichsmaßnahme.
Das heißt, man teilt sich dann ein Geisterhaus?
Das Geisterhaus ist dann quasi fürs ganze Gebäude zuständig, für alle Wohnungen. Und wenn da so viele Leute wohnen und ein- und ausgehen, dann liegt dort auch entsprechend viel an dem Geisterhäuschen.
Hast du ein Geisterhaus zu Hause?
Nein, es ist ja nicht meine Religion.
Wenn du durch Thailand reist, wie machst du das? Fährst du mit dem Bus? Oder?
Ich habe alles schon gemacht. Also es gibt einmal, wenn ich größere Strecken zurücklege, die Möglichkeit zu fliegen und zwar sehr günstig zu fliegen. Also ein Flug in Norden von Thailand kostet 20, 25 Euro pro Person eine Strecke. Mit dem Bus kostet es noch etwas weniger. Es gibt Busse unterschiedlicher Qualität. Es gibt Zuglinien. Es gibt Züge und ich kann mir auch ein Auto mieten. Wer schon mal in einer ausländischen Großstadt mit Linksverkehr gefahren ist, der wird auch in Thailand zurechtkommen.
Aber ich denke mal, der Verkehr ist wie in vielen asiatischen Ländern ziemlich mörderisch, oder?
Ja, erst auf der einen Seite ist er mörderisch dicht, aber auf der anderen Seite fahren die Thailänder nicht wirklich rücksichtslos. Sie fahren ziemlich rücksichtsvoll. Und ich habe festgestellt, wenn sie sehen, dass ein Weißer am Steuer sitzt, dann fahren sie nochmal einen Schlag rücksichtsvoller. Also sie wollen mir dann nicht zeigen, wer hier das Sagen hat. Das wäre so gar nicht thailändisch, sondern sie sehen dann, oh, da sitzt ein Verlanger, sei mal lieber vorsichtig, der weiß nicht, wie es geht.
Das ist dann also anders als in China, wo es ja relativ aggressiv zur Sache geht.
Ja, aggressiv wird es dann, wenn es mal knallt, dann sollte man die Ruhe bewahren und sich nicht auf eine Auseinandersetzung einlassen und deeskalieren, weil dann die Emotionen hochschlagen. Aber ansonsten im Straßenverkehr normalerweise ist es eher kooperativ. Allerdings muss man höllenmäßig aufpassen, was man tut. Da gibt keiner wirklich Acht auf den anderen. Wenn ich links den Blinker gesetzt habe zum Abbiegen, Linksverkehr, dann kann es schon sein, dass nochmal links sich ein Motorradfahrer vorbeidrückt, um geradeaus weiterzufahren. Todesmutig. Mit dem sicheren Vertrauen drauf, dass ich ihn schon sehen werde.
In dem Moment, wo du mir gesagt hast, du reist gern nach Thailand, da fällt mir immer ein Schlagwort ein und das muss man einfach mal ansprechen. Das ist, viele reisen nach Thailand um
der Damenwelt wegen, wolltest du wahrscheinlich sagen. Ja, es ist ein Stück weit ein Klischee und ein Stück weit entspricht es natürlich den Tatsachen. Wer das nicht war, wer sagt, es gäbe es in Thailand nicht, der lügt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das für die Touristen der Antrieb ist, dorthin zu kommen. Man sieht es schon allein daran, wenn man im Flieger sitzt, dass Männlein und Weiblein ungefähr hälftig da drin sitzen. Das heißt, der Anteil an alleinreisenden Männern kann so schrecklich hoch nicht sein.
Aber doch ist Thailand so das Land, mit dem man Prostitution verbindet. Obwohl es natürlich Prostitution in jedem Land gibt, aber mit Thailand verbindet man das. Warum ist das so?
Ja, das hat historische Gründe. Das war in den 70er Jahren während des Vietnamkriegs quasi die Urlaubsbasis für die GIs aus Vietnam. Und da hat die Bordellbranche geboomt. Und das hat mit dem Abzug der Amerikaner nicht aufgehört. Dann kamen die späten 70er Jahre, dann hat Neckermann die Leute dorthin geflogen. Da kommt der Ruf her. Das hat sich inzwischen gebessert. Also der Anteil dieser Etablissements und so weiter ist zurückgegangen. Der normale Tourismus, der familientaugliche Tourismus hat zugenommen. Klar, das gibt's noch, aber es ist auf dem Rückzug generell. Und das ist auch nicht wirklich präsenter als in anderen Ländern. Thailand darauf zu reduzieren, ist so, als würde ich Hamburg auf die Reeperbahn oder noch schlimmer auf die Herbertstraße reduzieren. Oder Frankfurt aufs Bahnhofsviertel.
Du hast gesagt, das wird so langsam reduziert. Woran liegt das? Versucht der Staat jetzt da ein bisschen regulierend einzugreifen oder wie steht der Staat zu diesem Problem?
Der Staat steht, wie in Thailand üblich, vollkommen indifferent dazu. Es gibt zwar irgendwelche Verordnungen, die irgendwas bewirken sollen. Prostitution ist auch verboten. Mhm. Aber bei der dort korrupten Polizei lässt sich so ein Verbot nicht durchsetzen. Und es wird toleriert, es wird hingenommen und man versucht nur, die Auswüchse zu bekämpfen.
Also es ist tatsächlich dort verboten?
Es ist offiziell verboten, ja, aber ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, der dafür in irgendeiner Form bestraft worden wäre.
Wie kann ich dem aus dem Weg gehen?
Indem ich die neuralgischen Punkte nicht aufsuche. Neuralgische Punkte sind Pattaya, Phuket und Koh Samui. Da sind die großen Barviertel. Die muss ich meiden. Und wenn ich die meide und wenn ich in Bangkok, wenn ich dort bin, über die dort streckenweise vorhandenen Rotlichtbezirke hinwegsehe, dann habe ich damit eigentlich relativ wenig Berührungspunkte. Und es gibt auch noch andere Standorte. Also man muss nicht unbedingt in die genannten Standorte fahren, sondern es gibt beispielsweise noch Hua Hin und Cha Am. Es gibt Rayong. Es gibt noch ein paar andere. Khao Lak. Wirklich wunderschöne Gegenden, die von sowas absolut frei sind. Das konzentriert sich also wirklich nur auf ganz wenige Orte.
Ich wundere mich ein bisschen, dass der Staat da nicht mehr unternimmt, denn wie gesagt, das ist ja verboten und das ist ja jetzt nicht unbedingt zuträglich dem Ruf eines Landes. Warum macht der Staat da nicht mehr? Es ist ja ein Königreich, ne? Ist ja ein König, der da regiert, beziehungsweise ich glaube eine konstitutionelle Monarchie ist das, ne?
Naja, es bringt auch Geld. Die Leute, die da kommen, die lassen viel Geld dort und die Frauen, die dort arbeiten, die ernähren mit dem Geld, was sie verdienen, ganze Familien daheim. Das muss man auch sehen. Die verdienen sehr viel Geld im Vergleich zu dem, was sie sonst verdienen könnten. Also sagen wir, eine Krankenschwester in Bangkok verdient vielleicht 10.000 oder 12.000 Baht im Monat. Mhm. Kurs ist derzeit ungefähr 1:40. Also rund 400 Euro. Das ist das, was eine ausgebildete Krankenschwester dort verdient. Und so ein Mädchen kann in einer Nacht 2.000, 3.000 Baht verdienen. Das ist schon eine Menge Geld, insbesondere wenn sie eben nicht Krankenschwester gelernt hat oder sonst irgendeine Qualifikation hat. Denn in dem Gewerbe fragt danach keiner.
Gut, gehen wir wieder von diesem Thema weg, von diesem etwas unerfreulichen Thema. Denn Thailand hat ja deutlich mehr zu bieten als Prostitution, Gott sei Dank.
Aber hallo.
Aber hallo. Vom Klima ist es ja, vorsichtig ausgedrückt, ein ziemlich warmes Land, aber nicht überall.
Doch, überall. Und es ist
auch im Norden?
Auch im Norden. Es ist gnadenlos heiß. Es gibt eine Ausnahme. Im Norden, in den Bergen, im Winter, also Dezember und Januar könnte man dort als Winter betrachten, da kann es dann schon mal sein, dass die Temperatur in den oberen einstelligen Bereich rutscht. Nachts. Tagsüber liegt sie dann immer noch bei angenehmen Sommertemperaturen für uns Empfinden.
Also klimatisch. Monsun, glaube ich, ist dort auch ein Thema.
Wenn dort alle paar Jahre mal auf dem höchsten Berg im äußersten Norden eine Schneeflocke zu sehen ist, dann sind die Nachrichten voll davon.
Also es ist ein tropisches Gebiet?
Ja, es ist tropisch bis subtropisch. Es gibt drei Jahreszeiten. Ja, wer Hitze nicht gut verträgt, fährt im Winter hin, Dezember, Januar. Da muss man allerdings sagen, da sind die Hotels voll. Das sollte man dann auch tatsächlich reservieren. Da fahren alle hin, da sind die Flüge teuer. Wer bei Weihnachten fliegt, zahlt nicht 650 Euro, sondern das Doppelte. Und es ist dann etwas angenehmer und kühler. Je weiter man nach Norden kommt, desto deutlicher ist der Effekt. Im Süden am Meer merkt man es kaum den Winter. Und im Norden merkt man es dann deutlich. Es ist trocken im Winter, hat viel Sonne, es ist trocken, es kühlt nachts angenehm ab. Und schon im Februar fängt es an, heiß zu werden. Im März, April erreicht diese Hitze einen Höhepunkt und dann setzt die Regenzeit ein. Die dauert von Mai bis Oktober. Und dann schüttet es bisweilen wie aus Eimern, hört aber auch wieder auf. Es gibt also dann nicht den 2-3-tägigen Landregen, sondern heftige, kurze, heftige Gewitter. Und so im Oktober, November hört das auf und dann geht die Regenzeit in die kalte Jahreszeit über. Das sind so die drei Jahreszeiten in Thailand. Ich fahre am liebsten in der Regenzeit, weil da ist wenig unterwegs. Da ist nicht so viel los. Die Sonne brennt nicht so wie im März, April. Da ist es wirklich schlimm. Und man hat relativ gut Platz in den Hotels, sind nicht allzu viele unterwegs, selbst wenn bei uns Sommerferien sind, weil es ist im Sommer ist Nebensaison.
Wenn ich an die Philippinen denke, dann weiß ich, da gibt es viele verschiedene Naturkatastrophen, ob das Überschwemmungen sind, ob das Vulkanausbrüche sind, ob das Erdbeben sind. Wie ist denn da Thailand betroffen? Also Überschwemmungen, daran erinnere ich mich.
Überschwemmungen gibt es, ja klar, der Chao Phraya. Bangkok liegt in einem Flussdelta. Wenn da viel Wasser kommt, dann steht Bangkok unter Wasser und nicht nur Bangkok, sondern auch alle Gemeinden nördlich, die am Fluss liegen. Also ich war vor ein paar Jahren dort nach dieser großen Flutkatastrophe und da hatte dann ein Ort geworben, dass sie Flutsicherstufe 4 sind. Denen ging es wohl darum, Industrieansiedlungen zu werben. Wir liegen etwas höher als die anderen, bei uns sauft ihr nicht so schnell ab. Denn da sind ja tatsächlich viele Halbleiterwerke und so weiter abgesoffen und der Schaden war riesengroß.
Kommt sowas häufig vor?
Ja, es kommt relativ häufig vor. Es hat zwei Gründe. Einmal wird durch die Klimaerwärmung offensichtlich der Niederschlag heftiger. Das sieht man jetzt auch wieder in Indien, beim Pakistan letztes Jahr. Das betrifft auch Thailand. Und zum anderen haben die Thailänder ihre Wälder doch gründlich abgeholzt, im großen Stil. Und das macht die Hochwässer natürlich auch schlimmer.
Sind Überschwemmungen die einzige Form der Naturkatastrophen oder gibt es da auch Erdbeben, Vulkane, irgendwas in der Art?
Nichts dergleichen. Also da ist, was Vulkane angeht und Erdbeben, ist Thailand relativ sicher. Es gibt keinen einzigen aktiven Vulkan, soweit ich weiß. Vielleicht im tiefsten Süden ein, aber selbst das, da ist mir keiner bekannt. Und Erdbeben, wenn in Bangkok mal die Hochhäuser wackeln, weil es irgendwo ein kleines Beben gegeben hat, dann ist es schon eine Sensation. Also es ist schon relativ erdbebensicher.
Was kann man denn sich anschauen in Thailand? Was empfiehlst du?
Oh, es gibt unheimlich viel zu sehen. Fangen wir mit den Tempeln an. Da gibt es wunderschöne. Wer nach Bangkok kommt, sollte sich als allererstes den Wat Phra Kaeo anschauen. Das ist der Tempel, der dem Königspalast zugeordnet ist. Wunderschön. Und sich dafür ein bisschen Zeit nehmen. Am besten noch vorher ein bisschen einlesen, denn diese Tempel, die haben alle ihre Geschichte. Und interessant sind natürlich nicht nur die Tempel, auch die Naturschönheiten dort sind traumhaft. Es gibt Naturparks, es gibt Dschungeltouren, es gibt Inselwelten zu entdecken. Ganz unterschiedlich. Es ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei.
Und was schaust du dir am liebsten an, persönlich?
Also ich persönlich...
Also nach dem 20. Tempel, denke ich, hat man genug Tempel gesehen, oder? Also so geht's mir zumindest.
Ja, wobei man dann feststellt, dass doch jeder Tempel anders ist. Es gibt auch ganz besondere Plätze dort. Fangen wir mal mit Bangkok an. Was würde ich Leuten empfehlen, die schon ein paar Mal dort waren und noch was Neues suchen? Wat Saket, der Goldene Berg, das ist ein künstlicher Berg, 30 Meter hoch aufgeschüttet mit einem Tempel obendrauf, mit einem Stupa und da drinnen eine Reliquie Buddhas. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr, was es genau war, aber es ist eine Buddha-Reliquie, die dort liegt. Es ist ein sehr heiliger Ort mit einem wunderschönen Ausblick. Und das liegt auf dem Berg, das ist ein offener Tempel, es ist ein richtig schöner Platz. Da oben geht immer ein Wind und wenn durch den Tempel der Wind weht, da hängt alles voll mit Glöckchen, die die Gläubigen dort gestiftet haben. Dann klingelt es. Das hört sich wunderbar an. Muss man einmal gesehen haben, dann merkt man, dass von dem Ort echt eine Magie ausgeht. Was man unbedingt gemacht haben sollte, jetzt abseits der Tempel, ist mal in Bangkok zur Saphan Thaksin fahren, dort ein Longtail-Boot mieten. Je mehr Leute es sind, desto günstiger wird es für einen Einzelnen, weil es wird immer pro Boot bezahlt und nicht pro Person. Mhm. Wenn die einen Aufschlag verlangen, kann man sie runterhandeln. So eine Tour, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, kostet ungefähr 25, 30 Euro. Möglicherweise noch ein bisschen weniger. Dann in dieses Boot, die sind riesengroß, die kriegt man sowieso nicht voll. Da passen 30 Leute mindestens rein, eher 40. Die fahren dann über den Fluss drüber auf die andere Seite und fahren durch die Klongs, durch die Kanäle. Und dann kann man sehen, wie die Thailänder dort am Wasser leben. Und da sieht man dann auch die Gentrifizierung in Aktion. Das erste Mal, als ich dort durchgefahren bin, waren das eigentlich alles Hütten aus Holz und Wellblech. Und als ich das letzte Mal durchgefahren bin, 10 Jahre später, hat man schon gesehen, da waren Villen dazwischen, gepflegte Rasen. Und dazwischen wieder so ein paar Slum-Abschnitte. Und dann kam wieder die nächste Villa. Und da merkt man, diese Klong-Grundstücke, das sind Filetstücke für den Städtebau und da holen sich die Reichen diese Grundstücke und verdrängen die Armen, weil sie gerne am Kanal mit Blick aufs Wasser leben wollen und gern ihren eigenen Anleger haben mit ihrem Motorboot dran.
Wenn man mal von Bangkok weggeht, gibt es da noch andere Städte, die interessant sind?
Ja, eine der Touristenhochburgen ist im Norden Chiang Mai. Das liegt ganz im Norden, das liegt in einer Ebene, aber umgeben von hohen Bergen. Da gibt es auch viel zu sehen. Chiang Mai liegt südlich vom Goldenen Dreieck. Wenn man noch weiter nach Norden fährt, kommt man ins Dreiländereck Birma, Laos, Thailand. Mhm. Berühmt für den Drogenhandel, ist auch heute noch so. Allerdings hat man als Tourist mit dem Drogenhandel nichts zu tun. Falls man irgendwo hinkommt, wo einem Drogen angeboten werden, gilt wie überall in Asien die Regel Finger weg. Es ist oft eine Falle. Es kommt irgendjemandem, verkauft einem irgendetwas. Man nimmt es dankend entgegen, weil man Party feiern will. Und 10 Sekunden später steht ein Polizist da und konfisziert es wieder und kassiert sein Bestechungsgeld. Also Finger weg von Drogen.
Wie hoch definitiv. Ist das Bestechungsgeld dürfte nicht niedrig sein.
Ich habe es noch nie ausprobieren müssen. Aber nach dem, was ich gehört habe, das sind dann schon 5-stellige Summen, die da über den Tisch gehen. Also in Baht, nicht in Euro.
Weil die Strafen ja auch für Drogenbesitz in Thailand, glaube ich, ziemlich drakonisch sind.
Die sind absolut drakonisch. Da sollte man sich überhaupt nicht drauf einlassen. Und auch wenn man dorthin fliegt, je nachdem, wo man unterwegs ist, wenn man tatsächlich im Rotlichtviertel unterwegs ist, kann es einem passieren, das war zumindest vor einigen Jahren so, dass man zur Urinprobe gebeten wurde und die haben nicht gefragt, wo man das Zeug zu sich genommen hat. Wenn die was nachweisen konnten, war man fällig.
Das heißt, wenn man in Deutschland was konsumiert hat, dann konnte man im thailändischen Knast landen.
Richtig, deswegen sollte man sich, bevor man dorthin fliegt, vielleicht ein bisschen zurückhalten. Wobei, normale Touristen betrifft sowas nicht. Also wer dorthin fährt, um Land und Leute kennenzulernen, um die Sehenswürdigkeiten zu sehen, der wird mit sowas überhaupt nicht in Berührung kommen.
Wir waren bei Chiang Mai. Was kann man da sehen?
Es gibt zum einen mal Tempelanlagen. Es ist der Tempel Doi Thung, der direkt über Chiang Mai liegt, mit Blick auf Chiang Mai. Man kann sich dort ein Gefährt mieten. Ich habe jetzt den Namen vergessen, obwohl ich eigentlich Thai spreche. Es ist peinlich. Vielleicht fällt er mir noch nachher wieder ein. Das sind so Taxis mit Pritschenaufbau hinten. Da passen ungefähr 8 bis 10 Leute rein.
Das sind aber keine Tuk-Tuk, ne? Das war, glaube ich.
Nein, das sind keine Tuk-Tuk. Ne? Nein, die Tuk-Tuks gibt es auch in Thailand. Okay. Allerdings haben die Tuk-Tuk nur eine Sitzbank hinten, wo man maximal zu dritt sitzen kann, wenn man nicht allzu dick ist.
Da fallen wir schon mal weg.
Diese Gefährte, die man da in Chiang Mai mieten kann, die haben hinten 2 Sitzbänke, nicht quer, sondern längs und entsprechend mehr Platz. Die fahren teilweise als Sammeltaxis feste Routen ab. Dort springt man rein und wenn man dort ist, wo man will, dann drückt man einen Klingelknopf und die halten und man bezahlt üblicherweise kostet es 10 Baht, 25 Cent. So kommt man schnell von A nach B. Das ist der öffentliche Transport in Chiang Mai. Oder man kann diese Gefährte auch für den ganzen Tag mieten. Das ist dann so, die fahren dann den ganzen Tag irgendwelche Touristen durch die Gegend, bis die abends in ihr Hotel zurückfahren. Und dann fahren sie Linie, weil ja dann die Nachtschwärmer losgehen. Und so sind die von morgens 8 bis abends 10, 11, 12 unterwegs und fahren Touristen und verdienen sich damit ihren Lebensunterhalt. Und wenn man sich so ein Gefährt mietet, dann bucht man damit auch quasi die Standardtour. Der weiß schon ungefähr am ersten Tag, wo man hin will. Der fährt einen dann rauf in die Tempelanlage. Es gibt einen wunderschönen königlichen Blumengarten dort, der allerdings, wenn der König dort zu Besuch ist, gesperrt ist. Es passiert aber selten. Und dann wird noch ein Dorf angefahren, eines Bergvolks. Ich glaube, es sind dort die Hmong. Und dort kann man sich dann die Souvenirstände anschauen. Das hat also mit, dieses Dorf ist, in das man dort gefahren wird, ist komplett durchkommerzialisiert. Also das ganze Dorf lebt davon, dass vor jedem Haus irgendwelche Stände aufgebaut sind und man sieht auch, dass es den Leuten dadurch wirtschaftlich gut geht. Jeder Chiang Mai-Tourist war irgendwie schon mal dort in diesem Dorf, da werden alle hingekarrt. Wer ein bisschen mehr sehen will, geht am allerbesten in ein Reisebüro und lässt sich dort beraten. Die haben wirklich alles von Eintagestouren, Schnuppertour ins Goldene Dreieck oder Schnuppertour in Dschungel, über Aktivreisen, Elefantencamp, Wildwasserfahren mit dem Kanu, Wanderungen durch den Dschungel, bis hin zu mehrtägigen Touren. Das ist auch alles perfekt organisiert. Man kann sein Gepäck dann in der Regel im Hotel lassen und wird dann auf die Tour mitgenommen. Man checkt dort aus und checkt dann nachher im gleichen Hotel wieder ein. Das kennen die schon. Das ist absolut problemlos dort. Wichtig sind diese Reisebüros. Da kann man sich beraten lassen. Und es hat auch wenig Sinn, dort Preise zu vergleichen oder Angebote zu vergleichen. Die Angebote dieses Reisebüros, das habe ich auch in Vietnam festgestellt, sind ziemlich identisch. Die haben alle so ein festes Programm von Touranbietern, die bestimmte Touren machen.
Wenn man in Thailand ist, so wie du, da gibt's ja einige Länder drumherum, das hast du ja auch schon angesprochen, Laos oder Myanmar, wo man ja seit kurzem, glaube ich, auch erst richtig reinkommt, oder Kambodscha. Machst du da auch immer Abstecher hin?
Ab und zu mal mache ich Abstecher dorthin. Also was ein sehr lohnender Abstecher ist, ist nach Siem Reap in Kambodscha. Da bin ich mit meiner Familie, mit zwei Kindern, damals waren sie 11 und 13 Jahre alt, bin ich da hingefahren. Und wir sind nicht geflogen, weil das wäre für eine vierköpfige Familie teuer geworden, sondern wir sind dort über einen Landweg hin. Das heißt, wir sind wirklich mit Bussen und Taxen und so weiter von Bangkok nach Siem Reap in Kambodscha gefahren, auch zu Fuß über die Grenze gegangen, weil da kann man nicht durchfahren, ist nicht bei uns so ein Grenzübergang, und haben dann dort die Tempelanlagen von Angkor Wat angeschaut. Es ist aus meiner Sicht eins der Weltwunder. Das muss man gesehen haben, Angkor Wat.
Myanmar hat sich ja politisch sehr stark verändert. Kann man da so einfach jetzt einreisen von Thailand aus?
Ja, ich kenne die Einreisebestimmungen nicht. Es ist für mich noch zu früh, dorthin zu fahren, weil es ist, im Moment geht gerade der Touristenrun los. Dort strömen sehr große Mengen Touristen jetzt hin, aber die touristische Infrastruktur ist noch nicht wirklich ausgebaut. Das heißt, man hat zwar die negativen Erscheinungen des Massentourismus, aber leider noch nicht die positiven davon. Ich hielt die politische Lage immer noch für unsicher. Deswegen bin ich seit der Öffnung noch nicht dazu gekommen, dorthin zu reisen. Das habe ich aber schon fest vor, das in naher Zukunft mal nachzuholen. Dann kann ich davon berichten. Im Moment weiß ich darüber ehrlich gesagt noch zu wenig.
Wenn man etwas von Thailand in den Zeitungen liest, dann ist es entweder wegen Prostitution oder weil mal wieder einer den König beleidigt hat. Den Bumipol heißt er, glaube ich. Eigentlich ein bisschen verrückt, oder?
Naja, auch bei uns ist zum Beispiel die Beleidigung des Bundespräsidenten strafbar. Es wird nicht ganz so eng gesehen wie in Thailand. In Thailand, der König ist der Vater einer Nation. Die Thailänder lieben diesen König abgöttisch und sie verehren ihn, so wie ein strenggläubiger Katholik den Papst verehrt. Ja, das ist etwas, das muss man einfach akzeptieren und hinnehmen. Es ist so.
Ist das wirklich von allen Bevölkerungsteilen oder ändert sich das?
Naja, das ändert sich ein bisschen. Mit den Auseinandersetzungen, den innenpolitischen, die vor zwei Jahren stattgefunden haben, da hat, glaube ich, das Image des Königs auch ein bisschen Kratzer gekriegt, weil die Leute eigentlich, glaube ich, erwartet haben, dass er diesen Konflikt in irgendeiner Form deeskaliert, und er hat sich nicht eingemischt. Aber die Leute lieben ihn. Überall, wo man hinkommt, hängen Bilder vom König. Und man sollte sich auch lockere Kommentare verkneifen. Ich hatte irgendwann mal ein noch nicht mal böse gemeinten, noch nicht mal flapsig dahergesprochenen Kommentar in einem Museum gesagt. Das war, da war ausgestellt, wie der König auf einem Kampfelefanten reitet. Das sind ziemlich beeindruckende Bilder. Es war eine Plastik. Und ich habe gesagt, das ist klar, er sitzt dort oben, um die Übersicht über das Kampfgeschehen zu haben. Und die Fremdenführerin, die wir engagiert hatten, schaute mich strafend an und hat gesagt, sprechen Sie nicht vom König, als wäre es ein normaler Mensch. Die Lektion habe ich mir hinter die Ohren geschrieben, am besten spricht man gar nicht drüber, weil wir diese Ehrfurcht und diese Hochachtung gar nicht aufbringen, wird man darauf angesprochen, ist alles toll und alles super. Das ist das Beste, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Es hat keinen Sinn, darüber zu diskutieren.
Wie sieht denn die politische Lage allgemein in Thailand aus? Gibt es dort Parteien, so wie bei uns?
Ja, die gibt es und es gibt auch freie Wahlen und es gibt auch Regierungswechsel, auch wenn das Militär immer wieder droht zu putschen. Das war vor 2 Jahren, war es ziemlich wackelig, die Situation. Die hat sich aber inzwischen wieder etwas beruhigt. Es ist jetzt nicht so, dass ich da erwarte, dass sich da jetzt in der kommenden Zeit viel tut. Es ist die damalige Oppositionsführerin, das ist eigentlich die Schwester oder Schwägerin des früheren thailändischen Premierministers, der im Ausland ist, weil er in Thailand verurteilt worden ist, die inzwischen an der Macht ist, die führt von der Partei der Rothemden. Das hat die Lage beruhigt, weil das ist doch die große Mehrheit. Denn die Rothemden ist die Partei der armen Landbevölkerung und die Gelbhemden, das ist die Partei der Eliten. Die politischen Farben sind lustigerweise genauso verteilt wie bei uns.
Kann man wirklich von einer Demokratie sprechen dort?
Nein, nicht in unserem Sinne. Es ist ein Stück weit eine Plutokratie. Die Korruption ist dort virulent. Aber wenn es Mehrheiten gibt, es gibt freie Wahlen, die wohl auch halbwegs funktionieren, auch wenn dort der Stimmenkauf epidemisch ist. Ja, es ist dort ganz üblich, dass Politiker die Stimmen kaufen und den Wählern irgendwelche Sachen versprechen und Bargeld in die Hand drücken, damit sie wählen gewissermaßen. Das entspricht nicht unserem Verständnis von Demokratie. Aber auf der anderen Seite gibt es schon auch Korrekturmechanismen. Das heißt, wenn die Unzufriedenheit mit einer Regierung sehr groß ist, dann kann sie auch abgewählt werden, wie die letzten Wahlen gezeigt haben.
Du hast Korruption angesprochen. Merkst du davon was? Also bist du da auch von betroffen, wenn du da reist, oder spielt sich das ganz woanders ab?
Als Tourist ist man davon überhaupt nicht betroffen, solange man keinen Mist baut. In dem Moment, wo man Mist baut, darf man sich dann mit der Situation auseinandersetzen. Da wünsche ich dann auch viel Spaß. Mir ist es bisher noch nie passiert. Ich kenne es nur aus Geschichten von anderen, die dort länger leben, die mir dann den einen oder anderen Schwank erzählen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich bin irgendwann mal in den Nordosten gefahren, entlang der kambodschanischen Grenze. Und alle 20, 30 Kilometer war die Straße gesperrt, da standen Polizeiposten und die haben jeden kontrolliert, der da durchfuhr. Und es wurden immer wieder welche rausgewinkt, wurden Papiere kontrolliert, wurde Ladung durchsucht. Und ich bin, ich glaube, durch 10 Polizeikontrollen durchgefahren. Die standen erst mitten auf der Straße. Dann haben sie gesehen, dass ich Europäer bin. Dann gehen sie auf die Seite und winken mich durch. Es ist tatsächlich so, ich bin nicht einmal in eine Polizeikontrolle geraten.
Aber das wundert mich eigentlich, weil eigentlich hast du ja, denke ich mal, mehr Geld als jetzt der durchschnittliche Thai.
Ja, aber ich könnte ja was Schlechtes vom Land denken. Und das wollen sie ja auch nicht, weil wenn die Touristen schlecht über uns denken, dann bleiben sie weg. Das heißt, im Endeffekt die Thailänder tun alles, damit sich die Touristen wohlfühlen, damit sie wiederkommen, weil sie wissen, sie leben davon. Ein ganz großer Prozentsatz des Bruttosozialprodukts kommt aus dem Tourismus. Die Touristen lassen dort sehr, sehr viel Geld. Und alle, die davon leben, wissen, was sie daran haben und sorgen gemeinsam dafür, dass der Tourist wiederkommt und dass er eben nicht betuppt wird und ausgenommen wird. Es gibt natürlich immer welche, die es nicht so sehen, aber die werden dann auch von den anderen maßgeregelt.
Ist Tourismus die einzige Einnahmequelle dieses Landes oder gibt es auch andere Industrien? Du hast ja am Anfang gesagt, das Land ist reicher geworden.
Das Land ist ein Schwellenland, es ist auf dem Weg zum Industrieland. Es gibt sehr viel produzierendes Gewerbe, sehr, sehr viele Produkte kommen aus Thailand. Man sieht es ja immer wieder, wenn ich packe eine neue Festplatte aus, ich kaufe mir irgendwas für einen Computer, Elektronik, steht drauf Made in Thailand oder Lebensmittel werden exportiert. Es werden dort beispielsweise Fische und Krabben gezüchtet, exportiert. Also Thailand ist im produzierenden Gewerbe, im Dienstleistungsgewerbe, in der Landwirtschaft relativ gut aufgestellt und mit einem sehr guten Wirtschaftswachstum. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber die Wirtschaft wächst und die Arbeitslosigkeit ist enorm gering. Also wer dort Arbeit will, der kriegt auch welche. Arbeitslosigkeit ist dort eigentlich ein unbekanntes Phänomen.
Und trotzdem gibt es aber doch da, denke ich mal, auch sehr starke Armut. Also in China ist es ja so, da gibt es sehr reiche Menschen, eine Mittelschicht, die immer größer wird, und da gibt es aber auch sehr, sehr arme Menschen. Ist das diese Schere zwischen Arm und Reich auch so groß in Thailand?
Ja, am unteren Ende der Skala ist es nicht ganz so schlimm, zumindest mal soweit ich das sehen konnte. Es gibt durchaus arme Leute, aber es hungert niemand. Also es hat jeder genug zu essen und es hat auch jeder einen Fernseher in der Bude. Die mag vielleicht nicht ganz so hübsch sein, ja. Wenn man sieht, wenn man eine Wohnung hat von, was weiß ich, 12, 15 Quadratmeter, da wohnen dann auch 3 bis 5 Leute drin, ja. Aber das ist jetzt nichts, wo die Leute jammern und sagen, das seien unhaltbare Bedingungen. Und es bessert sich, also der Platz, den der Einzelne zur Verfügung hat, der nimmt zu. Das Wirtschaftswachstum führt auch dazu, dass die einfachen Arbeiter, die Landwirte, dass es denen auch besser geht, dass die ein besseres Auskommen finden.
Du sprichst ja auch vom Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum geht ja in vielen Ländern auch auf Kosten der Umwelt. Wie ist das in Thailand?
Ja, in Thailand geht es leider auch sehr stark zu Kosten der Umwelt. Die Wasserqualität ist hundsmiserabel. Es werden viele Fehler gemacht, die bei uns in den 50er Jahren auch gemacht worden sind. Und das Umweltbewusstsein der Thailänder ist gering. Die werfen gerne ihren Müll in alle Ecken und es fühlt sich auch niemand zuständig, den wieder einzusammeln. Allerdings habe ich auch jetzt das letzte Mal, als ich in Bangkok war, tatsächlich Mülltrennung gesehen. Da stand in 4 verschiedenen Farben gekennzeichnet, Verpackungen, Papier, Glas, Metall in einem öffentlichen Park. Also es fängt auch dort an mit dem Umweltbewusstsein. Alle Taxis in Bangkok fahren mit Erdgas, einfach um die Verschmutzung zu verringern. Trotzdem hängt über Bangkok immer noch eine gigantische Smogglocke. Wenn man im richtigen Stockwerk ist, so im 20. Stock ungefähr, und man schaut bei abends über die Stadt, dann kann man so richtig eine schwarze Smogglocke sehen, die über dieser Stadt drüber liegt, wenn die Wetterlage passt. Also es gibt Erfolge. Man merkt auch, dass man da was tun muss. Es werden auch Naturschutzgebiete ausgewiesen. Das Umweltbewusstsein erwacht so langsam. Aber wenn man dann auf dem Land unterwegs ist, die Bauern dort, bei denen ist das noch nicht so recht angekommen. Die machen das nur soweit sie sehen, aus eigenem Antrieb. Die wollen natürlich nicht zum Beispiel ihre Ackerböden kaputt machen, denn davon leben sie. Wenn sie dort sehen, sie haben ein Problem, dann versuchen sie eine Lösung zu finden. Aber das, was wir als Umweltproblem sehen, da sind die Thailänder sehr, sehr tolerant dem gegenüber.
Wie ist das mit Abholzung von Regenwäldern?
Ja, das kriegt man als Tourist überhaupt nicht mit, weil das ja vollkommen unzugängliche Gebiete sind. Aber dort wird auch in großem Stil abgeholzt. Urwälder sind in Thailand selten. Das ist wie bei uns. Es sind viele Wirtschaftswälder und es sind viele Wälder zu Feldern gemacht worden. Wenn man dann noch weiter in den Norden geht, Richtung Laos rüber und in den Bergen in Thailand, da werden dann schon im Frühjahr zu Ende der Trockenzeit die Felder abgebrannt. Über Nordlaos hängt dann monatelang, wochenlang eine Rauchglocke von den brennenden Wäldern. Die werden abgefackelt, dann wird da 2 Jahre Ackerbau betrieben, dann ziehen sie weiter und dann wird der Boden der Erosion preisgegeben.
Nicht sehr klug, wenn man mit Überschwemmungen kämpfen muss, ne?
Ja, das ist richtig, aber auf der anderen Seite, wenn dort Touristen kommen, dann bessert sich die Lage. Denn wenn es den Leuten besser geht, dann haben sie auch für den Luxus Umweltschutz, wenn der dieses Geschäft befeuert, auch was übrig. Also es gibt dort natürlich auch Öko-Lodges und so weiter, auch wenn das natürlich eher eine Etikettenfrage ist. Aber auch dort achtet man inzwischen drauf, sparsam mit den Ressourcen umzugehen. Einfach weil Umweltverbrauch auch immer ein Stück weit ein Kostenfaktor ist. Wenn ich zu viel Wasser verbrauche, dann muss ich dafür auch bezahlen.
Ich will nochmal auf den Anfang der Sendung zurückkommen. Da hatte ich ja so ein bisschen in die Richtung gefragt, was gefällt dir denn so sehr an dem Land? Warum hast du dich in dieses Land verliebt?
Weil die Leute klasse sind. Sie interessieren sich für einen. Wenn ich unterwegs bin, ich fahre gerne mit dem Zug. Und zwar am liebsten nicht mit den Expresszügen, die nur die Touristen benutzen, sondern mit den Bummelzügen, die auch die einfachen Leute benutzen. Und wenn die dann merken, dass ich Thai spreche, dann kommt man mit denen ganz schnell ins Gespräch. Also die Leute sind sehr interessiert an dem, was man macht. aber haben auch ganz fixe Vorstellungen, haben auch ihre Klischees vom Westler, was der hier tut. Wir sind zum Beispiel aus deren Sicht alle fürchterlich reich. Wir schwimmen geradezu in Geld. Wenn ich den Leuten dann erkläre, dass es bei uns genauso ist, dass 3 Tage vor Monatsende das Geld einfach alle ist, weil bei uns auch alles andere teurer ist, dass wir viel Geld verdienen, aber dass bei uns die Dinge auch schrecklich viel kosten. Wenn ich dann sage, was bei uns ein Haus kostet, dann sehe ich nur große Augen. Mhm. Also dort kostet ein Haus auf dem Land, ein großes Haus, ein luxuriös, sagen wir mit 120 Quadratmeter, kostet 25.000 Euro. Dafür kriegt man bei uns noch nicht mal das Grundstück. Da habe ich gerade mal einen Parkplatz gepflastert.
Höchstens. Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann mal in dieses Land auszuwandern und dir dann ein Haus zu kaufen für 25.000 Euro und dann dort zu bleiben? Oder ist das eine Option, wo du sagst, nee, will ich nicht, ich habe auch bestimmte Vorzüge in Deutschland, ich bleibe da?
Ja, als Ausländer ist man dort Mensch zweiter Klasse. Es fängt damit an, dass ich kein Haus kaufen darf. Mhm. Ich darf kein Grundstück erwerben, ich darf keinen Immobilienbesitz erwerben. Das geht nur über fürchterlich komplizierte Umwege mit Gesellschaftsgründung und Minderheitenbeteiligung und. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, will ich wirklich alle meine Freunde hier lassen, nur weil das Wetter dort besser ist? Nicht unbedingt. Also es ist ein schönes Land, um dort mal hinzufahren. Wer dort seinen Lebensabend verbringen will, wem es Spaß macht, ich weiß nicht, ob es für mich die richtige Option wäre. Mhm. Es macht sicher Spaß, solange man ab und zu dort ist. Ich glaube, dass diese ganzen Eigenheiten, über die man einen Urlaub lang wunderbar wegsehen kann, fürchterlich anfangen zu nerven, wenn man mal längere Zeit dort ist. Wenn nichts so funktioniert, wie man das hier gewohnt ist, wenn die Handwerker anfangen zu pushen, wenn sie nicht pünktlich sind, wenn Verabredungen nicht eingehalten werden, wenn Zusagen nicht funktionieren, kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Deutsche dann enttäuscht wieder abreist.
Bauen die da auch Steckdosen in die Dusche ein?
Durchaus, aber es gibt dort inzwischen auch FIs. Das heißt, ich war dann etwas beruhigter, als ich die etwas gewagte, in einem Guesthouse in Chiang Mai, die etwas gewagte Konstruktion an dem Durchlauferhitzer gesehen habe. Erdleiter ist nicht so wichtig. Habe ich dann den Sicherungskasten kontrolliert und fand dort einen Federstromschutzschalter, einen sogenannten FI. Da war ich dann noch ein bisschen beruhigter.
Was nervt dich denn in Thailand?
Was dort fürchterlich nervig ist, ist der Krach. Wenn ich in einem Überlandbus sitze, dann läuft dort vorne ein Fernseher mit voller Dröhnung. Wenn Thais feiern, dann wird die Anlage grundsätzlich so aufgedreht, bis sie klippt vorher. Und die wird dann auch nicht wieder zurückgedreht, sondern da wird immer volle Lautstärke gemacht beim Feiern. Es ist immer Rambazamba und Krach. Wer Ruhe sucht, hat es ein bisschen schwierig. Wenn Thais irgendwo in der Nähe sind und feiern, dann wird es laut. Feiern muss in Thailand immer laut vonstatten gehen. Ruhig und gepflegt feiern, wie es das bei uns gibt, das ist dort eher unüblich. Das ist etwas, was nervt. Ja.
Wie sieht's aus mit Karaoke? Machen die es auch an jeder Ecke?
Ja, Karaoke gibt's dort viel. Allerdings muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, das ist was, was ich noch auf die Liste nehmen muss. Ich habe noch nie an so einer Veranstaltung teilgenommen.
Hast du es tatsächlich geschafft?
Ich weiß noch, ich war auf dem Dorf unterwegs und dann haben ein paar Männer wollten mich unbedingt in die nächste Stadt in den Karaoke-Laden mitnehmen. Daraufhin haben deren Ehefrauen dermaßen heftig reagiert, dass ich vermute, dass Karaoke dort auf dem Land für was ganz anderes steht. Aber ich habe es wegen dieses energischen Einspruchs habe ich es niemals in diesen Laden geschafft. Ich weiß nicht, was dort wirklich ist und ich habe dann auch nicht weiter nachgefragt. Ich wollte es gar nicht genau wissen.
Was sagt denn deine Frau, wenn du da alleine durch die Gegend reist?
Sie war am Anfang nicht so begeistert, aber inzwischen hat sie gemerkt, warum ich dorthin fahre, dass es eben nicht dem Klischeebild entspricht. Und nächstes Jahr kommt sie mit. Diesmal fahren wir zusammen und werden eine große Tour machen durch den Norden von Thailand und durch Laos. Und werden dann auch für mich noch ein paar Gegenden dort aufsuchen, die ich auch noch nicht kenne, insbesondere im Norden von Laos. Da war ich erst ein einziges Mal und habe nur ein bisschen was gesehen. Das macht aber auch schon wieder Lust auf mehr.
Ich war ja jetzt noch nie in Thailand. Wenn ich in China einreise, dann habe ich, wenn ich am Flughafen ankomme, die Möglichkeit, entweder mit der S-Bahn zu fahren oder mit dem Taxi oder auch, glaube ich, sogar mit dem Bus. Taxis sind ja in Asien scheinbar überall relativ günstig. Wie ist das in Thailand? Ich komme an mit dem Flugzeug. Wie geht's dann weiter?
Es ist in Thailand genauso. Ich habe 3 Möglichkeiten, in die Stadt zu kommen. Die schlechteste ist der Bus. Das ist zwar günstig, aber fürchterlich umständlich. Ich weiß gar nicht, wo die fahren. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Ganz komfortabel ist das Taxi. Allerdings ist es mit einer gewissen Staugefahr verbunden, wenn man da in die Innenstadt fährt. Das kann einem passieren, wenn man zu einer ungünstigen Zeit kommt, dass man da eine halbe oder dreiviertel Stunde im Stau steht. Und dann gibt es ganz neue, einen Airport-Link, der fährt auch in die Innenstadt und hat dort Anschluss an U- und U-Bahn und Hochbahn. Dort komme ich eigentlich an alle Plätze, wo ich hin muss, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist auch unschlagbar günstig. Also das Taxi kostet auch, wenn man in die Stadt fährt, nur 4-5 Euro insgesamt inklusive Mautgebühren. Der Zug ist sogar noch mal einen Tacken billiger, wenn man allein oder zu zweit fährt.
Dann bin ich in der Stadt. Wie bewege ich mich innerhalb der Stadt?
Es gibt den Skytrain. Das ist eine Hochbahn, das ist eine S-Bahn auf Stelzen, die durch die ganze Stadt durchführt. Es gibt zwei Linien, die an viele interessante Orte führen. Es gibt neu gebaut eine U-Bahn-Linie und das war es dann auch schon mit den Bahnen. Die sind relativ teuer im Vergleich zum Taxi, aber auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr komfortabel, fahren in sehr dichten Takten. Wenn ich Ziele abseits davon ansteuern will, dann muss ich ins Taxi. Und da kann man dann schon mal ein paar Überraschungen erleben. Muss darauf achten, wenn man dort einsteigt, die müssen den Taxameter anmachen. Den Mieter, den müssen die einschalten. Wenn sie das nicht machen, steigt man an der nächsten Kreuzung aus, denn dann ist es jemanden, der einen abziehen will und sucht sich das nächste Taxi.
Wenn man dann aus der Stadt raus will, aufs Land oder in eine andere Stadt, du hast vorhin erwähnt, Züge kann man da benutzen. Kommt man da in jede Stadt?
Ja, die Zuglinien fahren nur bestimmte Strecken ab. Es gibt beispielsweise eine Zuglinie nach Chiang Mai, es gibt eine nach Udon Thani, es gibt noch ein paar andere Linien, auch an die kambodschanische Grenze, nach Ranja Pratet kann man auch mit dem Zug fahren. Der Zug ist allerdings immer zweite Wahl. Der ist zwar ganz lustig, weil er sehr kommunikativ ist, aber auf der anderen Seite ist er sehr langsam. Die Strecken sind in einer hundemäßig schlechten Qualität im Vergleich zu unseren. Und der Bus ist viel schneller. Also wenn ich mit dem Bus 8 Stunden brauche, kann es sein, dass ich mit dem Zug 10 oder 12 Stunden für die gleiche Strecke unterwegs bin. Wenn man fliegt, es gibt Billig-Airlines, da muss man aufpassen. Bangkok hat 2 Flughäfen. Das ist einmal der internationale Suvarnabhumi. Und dann gibt es noch den alten Don Muang. Und zum Beispiel die Fluggesellschaft Nok Air, die fliegt von Don Muang ab. Und wer da am falschen Flughafen steht, selbes Problem wie in Berlin, der erwischt wahrscheinlich das Flugzeug nicht mehr, denn es ist sehr weit zwischen den beiden Flughäfen.
Du hast auch mal Mietwagen angesprochen. Ist das empfehlenswert?
Also man sollte ein bisschen Erfahrung haben, auch in etwas quirligeren Metropolen zu fahren. Also wer sich in Paris am Arc de Triomphe traut rumzufahren, der kann auch in Bangkok, wenn er mal ein paar Mal mit dem Taxi mitgefahren ist, das riskieren. Ich fahre allerdings in Bangkok eigentlich nur auf direktem Weg nach draußen, um irgendwo auf dem Land Ziele anzusteuern, die ansonsten mit Bussen so umständlich zu erreichen wären. Rein und raus über die Hochautobahnen, das geht relativ problemlos. Im Stadtverkehr selber größere Strecken würde ich nicht unbedingt fahren wollen. Das ist unglaublich anstrengend dort.
Wenn ich nach Thailand reise, brauche ich ja auch Geld innerhalb des Landes. Wie sollte ich das managen? Sollte ich das Geld vorher wechseln oder kann ich dort mir Geld einfach aus dem Bankautomaten ziehen? Wie machst du das?
Also ich würde ein bisschen Geld mitnehmen, einige 100 Euro als Notreserve, irgendwo gut versteckt. Und mir dort am Automaten Geld ziehen, auf keinen Fall hier tauschen. Die Wechselkurse hier sind jämmerlich schlecht, da legt man sehr, sehr viel Geld drauf. Man nimmt dort Euros, man nimmt dort Dollars, man kann überall tauschen, es gibt überall Wechselstuben. Man wird an den Wechselstuben auch nicht betrogen in irgendeiner Form, sondern die Kurse sind überall fast gleich. Die sind auch gut sichtbar angeschlagen, sind meistens so elektronische Tableaus, wo das angezeigt wird. Die Geldautomaten verlangen eine Abhebegebühr von 3 Euro. Ansonsten ist die Umrechnung zu einem sehr fairen Kurs. Man sollte wegen dieser Abhebegebühr immer den Maximalbetrag, das sind 10 oder 20.000 Euro, abheben.
Es soll 10 oder 20.000 Euro oder Bart?
Bart. Schöner Versprecher. Nein, Bart.
Das ist so viel 10.000, Geld.
10.000 Bart entsprechen 250 Euro. 20.000 Bart sind 500 Euro. Damit kommt man schon ein ganzes Stück weit. Es soll eine Bank geben, die keine Abhebegebühren verlangt. Das weiß ich aber nur gerüchteweise. Es ist mir noch nicht gelungen, einen Geldautomaten von denen zu finden.
Wenn ich nach China reise, dann lebe ich ja immer in einer Familie. Wir haben es vorhin ganz kurz mal angesprochen. Ist es dir denn gelungen, dort in Thailand Freunde zu finden, also unter den Thailändern, oder wirst du da immer als Tourist angesehen?
Ja, also richtig Freunde ist eine schwierige Sache. Ich habe über Freunde, die dort gelebt haben, Leute kennengelernt, war auch bei denen zu Hause, bin dann in einem Dorf wie eine Trophäe rumgereicht worden. Ich habe jeden Morgen woanders gefrühstückt und dann haben dann auch ausprobiert, was man mir alles auftischen kann. Ich hatte dann zum Frühstück irgendwann mal haben sie mir einen Froschsalat, nein, da waren ganze Frösche drin. haben sie mir einen Froschsalat serviert. Und als ich dann gesagt habe, das kann ich nicht essen, fanden sie es unheimlich komisch und haben mir was anderes gebracht. Das wussten die schon, was passiert. Aber richtige Freundschaften zu schließen als Tourist, das wird einem eher nicht gelingen. Man kann das mal organisieren, wenn man dort Freunde hat, dass man bei Freunden von Freunden mal unterkommt, dass man auch mal sieht, wie das Landleben funktioniert. Mhm. Aber so richtig als Freund wahrgenommen wird man dort nicht. Und es wird dann auch erwartet vom Gast, dass er Geld bezahlt. In Thailand läuft sehr, sehr viel an Wertschätzung, wo bei uns ein Blumenstrauß überreicht wird oder eine Schachtel Pralinen. Dort erwartet man ein Geldgeschenk. Mhm. Und das sollte man sich dann auch großzügig zeigen.
Das ist ja aber auch ganz praktisch, weil da muss man sich nicht irgendwie ein Geschenk ausdenken.
Richtig, man würde sowieso mit sowas daneben liegen, ja, ja. Weil Thailänder zu uns vollkommen inkompatibel sind. Mit Geld liegt man dort nie falsch. Allerdings ist es nicht in jedem Punkt angebracht. Das ist dann immer ganz gut, wenn man doch noch auf jemanden zurückgreifen kann, der ein bisschen Know-how hat. Aber wie gesagt, das ist eine Situation, in die der normale Tourist erst gar nicht reinkommt.
Gut, das war unser kleiner Ausflug nach Thailand. Vielen Dank, Urs. War hochinteressant. Und vielleicht komme ich mal mit. Also das Land interessiert mich jetzt auch ein bisschen.
Ja, mach doch.
Mach doch, sagt er. Ja, wenn mein Sohn ein bisschen größer geworden ist, dann machen wir das. Ansonsten reise ich ja auch gerne nach China. Da müssen wir auch mal drüber sprechen. Also nochmal
herzlichen Dank, Urs. Da komme ich dann mal mit.
Genau, dann kommst du mal mit. Genau. Alles klar, danke dir und einen schönen Abend. Und das war eine kleine Sonderfolge von Querfunk zum Thema Thailand. Tschüss!
Tschüss!